Die Gene sind das Lotteriespiel unseres Lebens. Das ist ein Zitat. Das finde ich ganz passend für unsere heutige Podcast-Folge. Es geht um das Thema Epigenetik. Übrigens auch der Grund, wieso wir Epifood heißen. Und dem Untertitel, wie kann ich meine Gene positiv beeinflussen? Wie immer haben wir einen Experten geladen. Diesmal Dr. Manuel Burzler, ein Arzt mit Schwerpunkt auf Mitochondrienmedizin. Spannend. Funktionelle Medizin und eben auch Epigenetik. Jetzt darfst du dich erstmal selber vorstellen. Und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast für uns.
Ja, danke für die Einladung. Ja, wer bin ich? Ich habe Arzt gelernt, bin immer noch Arzt, allerdings praktisch nur noch tätig als Supervisor sozusagen. Wir haben ein Institut, ein ärztliches Institut in Innsbruck, wo wir Patienten mit chronischen Erkrankungen behandeln, aber auch tiefe Prävention machen, Präventionsmaßnahmen im Bereich der Epigenetik, auch mit epigenetischen Tests und so weiter. Und vor einigen Jahren habe ich die Firma Healiversity gegründet mit Timo Janisch zusammen, mit einem meiner besten Kumpels. Und wir bringen wirklich da ja das Wissen der Epigenetik an den Mann, an den Therapeuten, an den Arzt, an den interessierten Laien über eine Ausbildung. Und das Ganze ist extrem schnell gewachsen, sodass wir jetzt mittlerweile auch unternehmerisch in anderen Dingen noch tätig sind, bei Laboren, bei Forschungsgruppen. Also hat sich viel draus ergeben.
Das glaube ich. Das Thema ist ja auch wahnsinnig spannend. Ich kann mich noch erinnern, als wir vor 10 Jahren mittlerweile Epifood gegründet haben und Epifood ja eben mit der Idee Epigenetik, natürlich mit einem sehr praktischen und sehr positiven Ansatz. Natürlich auch für jeden was dabei. Das war uns ganz wichtig, also individuell gesunde Ernährung. Da weiß ich aber noch, ist man ab und zu auf so ein bisschen, ich würde sagen, schon Konter gestoßen. Also es war dann schon am Anfang sehr viel Kritik. So, was ist das denn jetzt? Wie funktioniert das? Also damals war es auch wirklich noch in den Kinderschuhen. Ich würde sagen, ist heute schon etwas weiter. Aber man kann ja schon auch sagen, Wissenschaft, die 10 oder 20 Jahre alt ist, ist quasi in den Kinderschuhen. Weil jeder, der sich da mal mit beschäftigt hat, weiß, wie lange Forschungsarbeiten, Studien einfach brauchen, was irgendwie auch ganz logisch ist, weil man ja auch teilweise Menschen mehrere Jahre sozusagen begleiten muss, um dann auch zu sehen, funktioniert etwas nicht oder was hat Auswirkungen. Ja, für alle, die sich noch nicht so lange dabei sind oder noch tiefer in das Thema, mit diesem Thema beschäftigen, was versteht man jetzt generell mit dem Thema Epigenetik? Weil wir haben schon so einen Deep Dive gemacht und nehmen das einfach an, dass alle unsere Hörer und Hörerinnen hier wissen, was Epigenetik ist. Ich glaube, du musst uns jetzt einfach mal wirklich laienhaft erklären, was versteht man unter Epigenetik?
Ja, das ist eine gute Frage und eine wichtige. Wir haben beinahe in jeder Zelle in unserem Körper haben wir unsere Gene bzw. unsere DNA. Und unsere DNA ist im Zellkern und 1,5% unserer DNA sind unsere Gene. Und circa so 2002, 2003 haben wir unser komplettes menschliches Genom entschlüsselt und hatten eigentlich uns erhofft, dass wir damit Erkrankungen heilen können, Krebs heilen können und alles Mögliche. Und dann kam aber raus, dass wir gar nicht so viele Gene haben, wie wir gedacht haben. Also wir haben so zwischen 20.000 und 25.000 Gene. Und ein Hund und eine Katze hat 20.000 circa, ein Fadenwurm hat auch so 22.500, ein Apfel hat dreimal mehr Gene als wir Menschen, ja. Und man hat sich sozusagen immer auf die Gene gestürzt und macht man teilweise auch jetzt noch. Aber dann ist die Forschung der Epigenetik so ein bisschen noch mehr in den Vordergrund geraten und man hat sich das Proteingerüst um die Gene angeschaut, um die DNA herum angeschaut. Und hat erkannt, da gibt es einen Mechanismus, der Gene an- und ausschaltet. Ja, und jetzt wird es so ein bisschen biochemisch. Wenn dann so eine Methylgruppe auf einem Gen drauf sitzt, dann ist dieses Gen ausgeschalten. Gibt es aber auch noch andere Mechanismen. Und dann hat man auch noch rausgefunden, dass, ich habe damals noch im Biounterricht gelernt, dass wir diese Müll-DNA haben. Also ich habe ja vorhin gesagt, 1,5% unserer DNA sind nur Gene. Und dann haben wir wirklich gedacht damals, 98,5% unserer DNA ist einfach Müll, braucht keiner. Da habe ich mir damals schon irgendwie als Schüler gedacht, irgendwie komisch, oder? wir sind eigentlich so ein intelligentes Wesen und dann haben wir in jeder Zelle, die so klein ist, so ja, DNA, die Müll ist. Das ist, macht ja keinen Sinn. Und mittlerweile wissen wir, dass die natürlich kein Müll ist, sondern teilweise für sogenannte Mikro-RNAs kodiert. Das heißt, wenn die abgelesen wird, entstehen auch ganz gewisse kleine Schnipsel, so sogenannte Mikro-RNAs daraus, die dann eine Funktion in der Zelle haben können. Und wenn man, ich komme nochmal auf die Gene zurück, wenn ein Gen abgelesen wird, dann entsteht daraus am Ende ein Protein. Denn die Information im Gen ist wie so ein Rezept. Ne? Man liest sozusagen das Rezept und dann kocht der Körper oder die Zelle kocht dann sozusagen dieses Rezept und daraus entsteht dann ein Protein, je nachdem, welches Rezept da ausgelesen wurde. Und es kann dann ein Verdauungsenzym sein, das kann ein Enzym für unsere Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke sein und, und. Und das Spannende bei der Epigenetik ist, dieser Mechanismus, sozusagen, den ich gerade beschrieben habe, und man kann sich das so vorstellen, wie den inneren Klavierspieler. Unsere Gene ist die Klaviertastatur und der Klavierspieler oder die Klavierspielerin ist die Epigenetik. Und je nachdem, wie der Klavierspieler drauf ist und wie er sich fühlt, kommt eine unterschiedliche Melodie heraus bei der Klaviertastatur. Aber die Melodie sind dann dementsprechend halt die Proteine. Und das Tolle ist, wir wissen mittlerweile, dass wir diesen Klavierspieler oder die Klavierspielerin in uns, also unsere Epigenetik von außen, von der Umwelt um uns herum und von innen beeinflussen können. Positiv wie negativ.
Wir haben uns damals ja, wie schon der Name sagt, auf die Ernährung dann gestürzt. Wir haben gesagt, okay, wir möchten sozusagen, dass man die Veränderung der Gene innerhalb seines Lebens mit Ernährung positiv beeinflussen kann. Es gibt aber ja auch ganz andere Faktoren. Vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ja, Ernährung spielt eine Rolle, aber was noch?
Ja, richtig. Also einerseits ist es wirklich die Psyche, also unsere Emotionen, unsere Gedanken, vor allem aber auch unser Stress. Das bedeutet, jeden Tag machen wir uns ja Gedanken, haben wir Emotionen. Und je nachdem, was wir in unseren Körper den ganzen Tag senden, hat das natürlich einen Einfluss auf unsere Zellen. Gut erforscht ist das mit Stress, ja, mit Stresshormonen, vor allem Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Wenn wir chronischen Stress haben, verändert sich unser Epigenom. Und es wird dann niedergeschrieben sozusagen. Und andere Gene werden abgelesen, vor allem Gene für Entzündung. Und Entzündung bedeutet dann am Ende für unseren Körper eine stille Entzündung, eine schnellere Alterung, eine höhere Wahrscheinlichkeit für unterschiedliche Erkrankungen wie Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, all die klassischen Erkrankungen, die wir da draußen kennen, die immer mehr und mehr zunehmen. Und die haben mit Stress zu tun und Stress, der sich in unser Epigenom einpflanzt. Und das können wir aber auch wieder umkehren. Und wenn wir dann natürlich Psychotherapie machen, wenn wir um uns sorgen, wenn wir lernen, das Innere von uns, unsere Gedanken und Emotionen ein bisschen anders wahrzunehmen, beziehungsweise nicht kontrollieren ist das falsche Wort, positiv für uns zu verändern, verändern wir natürlich auch die Biochemie in unserem Körper. Nichts anderes macht Verhaltenstherapie am Ende. Ja, man kennt aus Studien, aus Psychotherapiestudien, epigenetischen Psychotherapiestudien, dass hier im Epigenom sich was verändert, zum Beispiel wie das Serotonin-Gen abgelesen wird. Also Serotonin ist unser Glückshormon und man hat gesehen, interessant, wenn ich Psychotherapie mache, über einen längeren Zeitraum verändert sich hier die Ableseprozesse des Serotonin-Gens. Spannend, ja, und viel interessanter ist natürlich für mich auch, okay, passiert das nur durch Verhaltenstherapie, passiert das aber auch, wenn ich mich selber um mich kümmere über einen längeren Zeitraum, weil man muss mindestens 3 bis 6 Monate Dinge konstant durchziehen und verändern, damit sich es dann auch wirklich verändert. Und nach so 3 bis 6 Monaten kann man auch mal wieder cheaten, dann ist das Epigenom halt sozusagen mal umgeschrieben und dann kann man auch mal wieder in Anführungsstrichen, jetzt wenn wir beim Essen sind, die Pommes essen. Aber man sollte dann schon 3 bis 6 Monate tatsächlich konsequent sein, ja, wenn man den positiven Effekt auf sein Epigenom geschrieben haben möchte.
Ja, das ist spannend. Es sind auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel Schlaf ist auf jeden Fall ein großer Punkt, weil das einfach ein Thema der Regeneration ist. Fitness, Bewegung, sprechen natürlich von Alltagsbewegung, aber eben auch ja, alles, was man sich eben sonst so drunter vorstellt. Ernährung hatte ich schon gesagt. Jetzt kommt mir in den Sinn, ja gut, reicht es vielleicht auch, wenn ich bei einem dieser Faktoren, sagen wir mal, ich bin sportlich besonders aktiv, wenn ich mir jetzt explizit das raussuche und sage, ja gut, das müsste jetzt eigentlich auch reichen, ne? Also die anderen kann ich ja dann so laissez-faire behandeln. Was sagst du dazu? Reicht es oder was ist das Wichtigste?
Naja, ich würde mal sagen, es geht wirklich um die Basics, dass man die Basics sehr, sehr gut macht. Und ich habe immer versucht, auch als Arzt die Abkürzung zu finden. Ja, wir Menschen sind faul und auch meine Patienten waren faul. Und die wollten natürlich die Abkürzung. Gerne hätten wir gesagt, okay, nimm das ein und wir machen jetzt eine Entgiftungstherapie und dann ist hier die Abkürzung. Auf lange Sicht gesehen, also wenn wir wirklich langfristig denken, geht es wirklich um die Basics, die du angesprochen hast. Also einerseits geht es wirklich darum, sich persönlich zu entwickeln auf dieser emotionalen Ebene. Ja, was sende ich wirklich jeden Tag in meinen Körper? Dann hast du angesprochen Bewegung. Viele wissen nicht, dass innerhalb von 20 Minuten man schon sein Epigenom umschreibt. Ja, aber man muss es auch hier regelmäßig tun. Und dann ist hier auch ganz, ganz wichtig, dass man auch Muskelmasse aufbaut und nicht nur verliert. Also es geht nicht nur um Ausdauersport, sondern es geht auch um Kraftsport, weil Muskeln ganz, ganz spezielle Proteine produzieren, die wirklich auch sehr, sehr gesund für uns sind, die antientzündlich wirken und. Du hast Schlaf angesprochen. Und Schlaf ist einer der wichtigsten Faktoren, die absolut unterschätzt werden. Wenn man nur 1 bis 2 Nächte zu kurz schläft, merkt man, dass die Insulinsensitivität der Zellen sich verändert. Das heißt, man bekommt ein Blutzuckerproblem. Und nicht nur das, sondern auch, dass bis zu 700 Gene anders reguliert werden, negativ. Und so viele Menschen leben heutzutage oder wir Menschen leben meines Erachtens in einer Schlafpandemie. Die meisten Menschen schlafen wenig. Die meisten Menschen finden auch noch toll, wenn sie sagen, ich habe so wenig geschlafen, ich bin so fertig, ich habe so viel Stress. Und anstatt wirklich zu sagen, okay, der Schlaf ist extrem wichtig für mich, ich brauche 7 bis 8 Stunden Schlaf, die Schlafqualität muss passen. Viele wissen gar nicht, welche gute Schlafqualität sie eigentlich erreichen können. Das bringen wir den Leuten auch bei uns in der Ausbildung bei, weil für sich selbst, aber dann auch für ihre Klienten, weil das vielen nicht bewusst ist. Und ich erlebe es immer wieder, wenn ich bei uns mit den Patienten im Institut, wenn wir den Schlaf verbessern und die Schlafqualität verbessern und das dauert, dann beginnt schon Heilung. Und im Schlaf passiert so viel, das Gehirn entgiftet. Das Gehirn darf sozusagen auch nicht nur entgiften, sondern häufig ist es halt so, dass wir heutzutage manche Menschen auch eine Neuroinflammation im Gehirn haben. Da spielt Schlaf, guter Schlaf, eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass hier Heilung passieren kann. Und was viele auch nicht beim Schlaf, was mir so wichtig ist, wir leben so viel in Räumen und unser Körper braucht Licht. Und wir haben eigentlich alle einen Lichtmangel. Und hier geht es nicht nur darum, dass Blaulicht zum Beispiel die Melatoninproduktion von unserem Schlafhormon reduziert, sondern auch, dass wir allgemein während des Tages zu wenig Licht bekommen, in unser Augenlicht hinein. Und deswegen empfehle ich wirklich, viel rauszugehen, nicht nur drinnen zu sein, vielleicht auch manche Meetings draußen zu machen, damit in das Auge viel Licht reinkommt. Und das Problem ist halt leider, dass wir in so viel geschlossenen Räumen sind, wir haben so viel künstliches Licht, LED-Licht, was die Melatoninproduktion hemmt oder nicht nur reduziert und dadurch wir weniger oder zu wenig Melatonin bilden. Melatonin ist einer der stärksten Antioxidantien für uns und am Ende aber auch ganz, ganz wichtig für die Entgiftung während des Schlafes. Und wenn wir dann am Abend Fernseh schauen, ins Handy schauen, in den Laptop schauen und keine Blaulichtblockerbrille aufsetzen, um dieses Blaulicht wegzunehmen, ja, dann haben wir ein großes Problem tatsächlich. Dann ist unser Schlaf halt nicht optimal. Ja. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist das soziale Umfeld. Das soziale Umfeld spielt auch eine ganz bedeutende Rolle für uns. Es gibt ja so pauschal gesagt, gibt es so mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, die beeinflussen dich sehr. Ich weiß gar nicht mal, wie das Sprichwort heißt. Und das sehen wir auch. Ja, also Oxytocin zum Beispiel, wenn wir uns umarmen, hat eine epigenetische Wirkung. Und das haben wir die letzten Jahre gesehen, was da passiert ist ja bei den alten Menschen.
Ja, Oxytocin ist übrigens auch das Bindungshormon zwischen Mutter und Kind und ist auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die Mutter Muttermilch gibt. Also es ist super spannend und das ist auch brutales Entspannungshormon. Also jeder, der das mal erlebt hat, als Mutter zum Beispiel, weil es mir da eben einfällt auch, wie ich das erlebt habe, ist sehr spannend und es ist sehr effektiv.
Ja, definitiv. Und was halt noch ein Riesenfaktor ist, und ich glaube, darüber spricht er ja wahrscheinlich auch, dass es wichtig ist, dass man halt aus der Nahrung oder dass die Nahrung, Nahrungsmittel gut angebaut sind. Umweltgifte, ja, Pestizide, Insektizide, Mikroplastik, Schwermetalle, Quecksilber ist ein Schwermetall, Blei und so weiter, ein Leichtmetall ist Aluminium. All das ist echt ein großes Problem geworden. Und wir alle sind damit belastet. Es ist nur die Frage, wie stark und wie gut kann unser Körper das kompensieren. Unsere Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke werden dadurch gestört. Die Ableseprozesse der DNA in den Mitochondrien. Unsere Mitochondrien haben sogar eine eigene DNA. Ganz spannend, oder? Also wir haben nicht nur unsere DNA im Zellkern, sondern auch in den Mitochondrien. Und die beeinflussen auch unsere Epigenetik. Ne? Und deswegen lasse ich auch immer, wenn du mich zum Beispiel vorstellst als Arzt, dann sage ich immer noch auch Mitochondrienmedizin dazu, obwohl für mich Mitochondrienmedizin eigentlich in funktionelle Medizin gehört. Aber Mitochondrien sind so ein faszinierender kleiner Zellbestandteil, der für uns Energie bildet und diese Gesundheit dieser Mitochondrien so wichtig ist.
Ja.
Und Umweltgifte schädigen diese Mitochondrien. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir sauber essen oder versuchen wenigstens sauber zu essen und regelmäßig anfangen und uns Wissen holen, wie wir auch entgiften können.
Apropos entgiften, was würdest du da empfehlen oder was würdest du sagen? Ich meine, Umweltgifte, man muss ja auch ehrlich sein, viele Umweltgifte lassen sich heutzutage gar nicht mehr vermeiden. Es ist ganz klar, wenn man in der Stadt wohnt, ist man einfach vielen Umweltgiften einfach ausgesetzt. Sowas wie Glyphosat, dass man das durch Bio-Lebensmittel reduzieren kann, ist natürlich klar. Aber wie würdest du diese Sache angehen? Wie machst du es auch privat? Das interessiert mich auch.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also wir können es teilweise überhaupt nicht mehr vermeiden. Natürlich können wir es reduzieren. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin super viel unterwegs. Ich bin super viel auf irgendwelchen, oft beim Essen eingeladen und dann ist es natürlich meistens nicht bio. Ja. Und dann versuche ich da natürlich eine gute Qualität hinzubekommen. Und wenn das halt der Fall ist, wenn ich so viel unterwegs bin, dann ist halt natürlich auch wichtig, dass man anfängt, darüber nachzudenken, wie kann ich meinen Körper unterstützen, damit er eventuell noch mehr entgiften kann, weil dein Körper entgiftet immer, weil sonst würde er sterben. Ja? Also er entgiftet ständig. Und dazu ist es wichtig, dass man erstmal versteht, wie das ganze System funktioniert. Weil viele denken, ja gut, wenn ich entgiften möchte, dann nehme ich mal, hören Sie vielleicht mal Chlorella, dann hören Sie mal Zeolit, dann hören Sie mal, die Leber braucht Unterstützung mit B-Vitaminen und so weiter. Und dann nehmen die irgendwas ein und sagen, ich nehme doch schon Chlorella, das entgiftet. Aber kann man auch sehr, sehr viel falsch machen. Und um das Prinzip richtig zu verstehen, ist, dass man den ganzen Körper unterstützen muss, um ordentlich richtig zu entgiften. Das bedeutet, das beginnt erstmal damit, dass man die ganzen Entgiftungsorgane, die man hat, unterstützt. Weil wir entgiften ja jeden Tag, die ganze Zeit. Das heißt, die Verdauung muss richtig gut funktionieren. Bei den meisten Menschen funktioniert die Verdauung gar nicht mehr so optimal. Das heißt, die bilden nicht genug Magensäure. Dann, das häufig so, wenn die Leute zu wenig Magensäure bilden, dann bekommen sie Reflux. Und wir geben da nicht irgendwie Magensäureblocker, sondern wir geben mehr Magensäure. Ja, und dann geht der Reflux auch weg. Also es ist ein ganz anderes Prinzip, weil da oben gibt es am Mageneingang so ein Sphinkter, so ein Mageneingang, der ist säuresensibel. Und wenn er dann merkt, ich habe genug Säure im Magen, dann geht der zu und dann kriege ich natürlich keinen Reflux mehr. Also es ist komplett falsch gedacht eigentlich, das Prinzip, die Magensäure zu reduzieren durch Magensäureblocker. Wir geben mehr, in Anführungsstrichen, mehr Magensäure, das sind jetzt zum Beispiel Betain, HCl und dann merkt der Magen, okay, ich habe mehr Magensäure, ich gehe dazu, Reflux ist vorbei und derjenige verdaut auch besser, verdaut mehr besser vor. Das heißt, wir schauen, dass der Magen gut verdauen kann, wir schauen, dass der Darm gut verdauen kann, haben wir genug Verdauungsenzyme, ja, nein. Wir schauen, wie das Mikrobiom funktioniert. Wir schauen, inwieweit wir eventuell den auch unterstützen dürfen oder diejenige mit Verdauungsenzymen, weil auch hier manchmal ein bisschen zu wenig da ist, damit die Nahrung gut verdaut wird. Weil wenn die Nahrung nicht gut verdaut wird, dann fault die. Es verschiebt das Mikrobiom, ne, es kommt zu einer Dysbiose, es kommt zu Entzündungsprozessen im Darm. Und was dann passiert, die Folge ist dann ein sogenannter Leaky Gut oder so eine Darmpermeabilitätsstörung. Also in der Schulmedizin heißt das Darmpermeabilitätsstörung, in der klassischen Medizin. Und dann entstehen Nahrungsmittelallergien bzw. Unverträglichkeiten und dann ist ein Teufelskreislauf da. Ja, dann isst du Dinge, die du nicht mehr verträgst, obwohl sie eigentlich gesund sind. Gegen Brokkoli kann man auch eine Unverträglichkeit haben und das Immunsystem kann darauf reagieren und dann ist es für dich pro-entzündlich, Brokkoli. Das darf man dann nicht vergessen. Ja. Nicht nur, weil eine Pflanze, die eigentlich für uns, die oder ein Gemüse, was wir essen können, für uns gesund ist, heißt noch lange, dass es nicht für uns gesund ist, wenn unser Immunsystem darauf reagiert und wir pro-entzündlich damit reagieren, weil wir eine Allergie entwickelt haben oder eine Unverträglichkeit. Aber die kann man auch wieder loswerden, die Unverträglichkeiten. Das ist halt wichtig zu verstehen. Ja, und dann darf man die Leber unterstützen. Das funktioniert durch Vitamine, Mineralien, bestimmte andere Pflanzenstoffe, die Galle, die Niere. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann geht man noch tiefer und geht in die einzelnen Zellbestandteile. Wir dürfen die Mitochondrien unterstützen. Wir müssen gucken, dass die Mitochondrien ihre Gifte verlieren, weil die Mitochondrien lagern manchmal Gifte ein, damit sie dann besser arbeiten können. Und das funktioniert durch Öle, weil die haben eine Membran, und durch Phospholipide zum Beispiel. Und da kann man viel mit Nahrung machen, ja, dass man sich ordentlich ernährt. Aber wenn man dann eine ordentliche Entgiftungstherapie macht über 6 bis 12 Monate, immer mal wieder Pausen dazwischen, dann muss man tatsächlich unterschiedliche Dinge supplementieren, weil der Körper da so einen hohen Bedarf dann auch hat. Ja. Aber das ist ein richtiges, langes Prinzip. Also nur mal Chlorella einnehmen oder nur mal irgendwie was einnehmen, das funktioniert meiner Meinung nach nur bedingt. Ja, da unterstützt man so ein bisschen.
Ja, ich glaube, viele sind jetzt überfordert, denken sich, okay, das war jetzt eine richtig lange Rutsche. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das finanzieren? Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Überforderung. Und dementsprechend sind wir ja auch so veranlagt, wie du es von Anfang an schon gesagt hast, faul, sage ich mal. Energiesparend, nennen wir es positiv. Genau. Wo würdest du sagen, ist der Anfang? Wo würdest du sagen, okay, das ist jetzt eine Low-Key-Maßnahme, die auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung geht? Wir hatten Schlaf angesprochen. Ich glaube, ganz viel kann man in Sachen Schlafhygiene machen. Ich sage auch immer sehr gerne sowas wie Magnesium-Komplex hat mir zum Beispiel krass geholfen, durchzuschlafen, regelmäßigen Stuhlgang zu haben. Auch sowas, wie du meintest, eben den Darm. Ja, da kann man auch mal Tests machen, die, ich sag mal, Step One sind, weil tiefer kann man immer tauchen, aber ich glaube, den Einstieg, was ist der einfache Einstieg in deiner Sichtweise?
Der erste Einstieg ist, sich klar zu werden, was sind wirklich die Basics und was ist wirklich gesund und ziehe ich diese Basics durch. Also, wie du so schön gesagt hast, einerseits Bewegung, Schlaf, sich wirklich damit Gedanken zu machen, dann, wie kann ich bestimmte Giftstoffe in meiner Nahrung reduzieren? Dann sich mit Nahrung auseinanderzusetzen. Wie funktioniert mein Darm am besten, damit ich sozusagen einen guten Stuhlgang habe? Ein guter Stuhlgang ist super, super wichtig zum Entgiften. Also genug Ballaststoffe zu essen, genug Gemüse zu essen, wo tolle sekundäre Pflanzenstoffe drin sind, die wirken können. Es gibt bestimmte Supplements oder bestimmte Ergänzungen, die ich nicht meiden wollen würde. Das ist zum Beispiel Vitamin D, das ist Magnesium, wie du gesagt hast. Das ist ein Omega-3-Öl. Da würde ich allerdings auf Algenöl tendieren. Wir haben jetzt einfach neuere Daten gesehen, dass Algenöl einfach epigenetisch meines Erachtens nochmal ein bisschen besser wirkt, auch mehr, also positiver. Dann, wenn man halt Vitamin D einnimmt, sollte man auch immer Vitamin A und Vitamin K2 noch einnehmen. Ja, und dann ist es wirklich wichtig, also Nahrung und Ernährung ist einer der wichtigsten Faktoren und natürlich Bewegung. Ja, und das vergessen ganz, 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 ganz viele, dass da auf lange Sicht der Game Changer meines Erachtens drin liegt. Aber auch in Bewegung, also nicht nur in Nahrung, Bewegung, vor allem auch in genug Muskulatur, ja, dass man Muskulatur nicht verliert im Laufe des Alterns. Und das finde ich auch noch spannend, sich zu überlegen, wie möchte ich meinen Alltag eigentlich kreieren? Möchte ich die ganze Zeit Stress haben? Ja, nein. Weil vielen ist auch nicht bewusst, dass die Welt, die letzten 10, 20 Jahre, wie sich alles um uns herum verändert hat. Wir haben LED-Lampen bekommen, habe ich vorhin schon erzählt, was es auslöst. Wir haben unterschiedlich andere Stressfaktoren auf uns bekommen, die wir überhaupt nicht mehr so richtig kontrollieren können, die auch Stress in uns auslösen. Und wenn wir uns selber dann noch zusätzlich noch mehr Stress in unserem Leben machen, dann ist es natürlich eine wunderbare Packung, die wir da tragen dürfen. Und all die Informationen, die man immer wieder bekommt, was man machen muss, dann darf man sich einfach fragen, was will ich machen, was ist denn für mich wichtig und was kann ich aber auch, man muss die Dinge ja nicht sofort durchziehen, man kann sie langsam durchziehen. Also immer Step by Step etwas in seine eigene Routine hineinbringen und auch nicht sagen, ach Mensch, jetzt habe ich den Scheiß schon wieder nicht gemacht, jetzt habe ich heute schlecht geschlafen, oh, jetzt habe ich meinen Schlaf getrackt, ich sehe, dass mein Schlaf schlecht ist und dann macht man sich noch mehr Stress. Nee, das ist so nicht, ja. Sondern wirklich zu sagen, okay, Step by Step verändere ich mein Leben positiv und hole mir da die Informationen und führe das langsam in mein Leben ein. Aber ich sag's nochmal, Nahrung ist wirklich der Keypoint, denn es ist so spannend und zwar, es kommt nämlich auch darauf an, wie wir Stress verarbeiten können. Wir können sozusagen unserem Epigenom über Nahrung sagen, dass die Stressgene oder die Gene, die dafür verantwortlich sind, dass wir Stress verarbeiten, besser arbeiten. Und das fängt dann zum Beispiel an mit Butyrat. Das ist nämlich super spannend. Wenn wir viel Ballaststoffe essen, sowas wie Pektine, ja, oder Inulin, das ist dann in Apfel, Hagebutte, Topinambur, Artischocke, alles Mögliche drinnen. Und unser Mikrobiom baut daraus dann, also unsere Darmbakterien bauen daraus Butyrat. Das ist eine kurzkettige Fettsäure. Die ist wichtig für unsere Darmzellen, wirkt antientzündlich und, alles Mögliche. Mittlerweile weiß man aber auch, dass Butyrat praktisch epigenetisch wirkt. Das heißt, unsere Darmbakterien produzieren einen Stoff, der am Ende mit unseren Genen spricht. Und das finde ich halt total abgefahren. Und da gibt es bestimmt auch andere Dinge, die wir noch nicht wissen, wie wichtig es einfach ist, was wir essen, was unser Darmmikrobiom daraus macht und was es am Ende mit unseren Genableseprozessen macht.
Ja, spannendes Thema. Und da kommt man auch auf das Thema Individualität in Sachen Epigenetik und auch Genetik. Habe ich letztens erst eingelesen, zum Beispiel das Thema Kaffee oder Matcha, was ja auch so in ist. Wie vertrage ich Kaffee? Und da kommt man auch auf die individuelle Stressresistenz, denn wie wir Stress aufnehmen, ist auch ganz individuell. Das fand ich super spannend, weil es ist ja doch so, ich kann Stress ganz anders empfinden als mein Nachbar, meine Freundin, mein Mann. Und sowas kann man auch auf den Genen ablesen tatsächlich. Aber nicht nur das, auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel Langlebigkeit, da sprechen wir dann von dem T-Gen. Und da habe ich jetzt eine Frage, würdest du empfehlen, ja, lass dir doch mal deine Genetik auslesen oder sagst du, nein, eigentlich gar nicht so wichtig, denn die Epigenetik ist ja dann doch viel wichtiger. Das heißt, wie sich das im Laufe des Lebens verändert, weil nur eine Information heißt ja noch lange nicht, dass diese Information, ich sag's mal laienhaft, umgesetzt wird im Laufe deines Lebens. Man muss aber auch berücksichtigen, und da fällt mir zum Beispiel das berühmte Angelina Jolie-Gen ein, das Brustkrebs-Gen, das, wenn das gefunden wird, ja dann doch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass sich im Laufe des Lebens etwas entwickelt. Das war damals auch der Grund, warum Angelina Jolie sich entschieden hatte, nach ihrem Brustkrebs auch noch sozusagen Eierstöcke entfernen zu lassen. Habe das bei einer Bekannten, die hat sich auch dazu entschieden, diesen Schritt zu machen. Und da ist es gegebenenfalls schon wieder spannend zu wissen, welche Gene habe ich. Aber die Frage ist, wann mache ich sowas? Lasse ich so einen Gentest nur spezifisch darauf machen, wenn dann der Fall eintrifft? Oder sagst du, ach mal so, sich die Gene auslesen zu lassen, so 90 Seiten PDF erstellen zu lassen, ist auch ganz witzig. Schau doch mal rein in die Glaskugel. Interessiert mich jetzt einfach deine Meinung.
Also ich glaube, da muss man ziemlich gut differenzieren. Und zwar, es gibt ja also die genetischen Tests, die ploppen ja jetzt halt hier im ganzen Dachraum extrem auf. Und das sind Lifestyle-Tests. Das heißt, man misst dort sogenannte SNPs, Single-Nukleotid-Polymorphismen, die mit dem Lifestyle zu tun haben. Andere genetische Analysen, wie so zum Beispiel jetzt hat eben das Angelina Jolie-Gen sozusagen, das muss man beim Arzt messen lassen. Das ist krankheitsbedingt. Das darf man gar nicht so lesen lassen. Ja, also das kannst du gar nicht über einen Gentest, den du dir zu Hause kaufst und dann das selber dir über die Fingerbeere Blut abnimmst oder dir ein aus dem Mund einen Abstrich machst, auslesen lassen. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Diese SNPs machen durchaus Sinn. Also man kann zum Beispiel messen lassen, inwieweit baue ich Stresshormone ab, ja, Adrenalin, Noradrenalin. Wie kann ich da meinen Körper unterstützen? Habe ich da eventuell ein Enzym, was ein bisschen langsamer arbeitet und braucht es vielleicht vermehrt Methylgruppen? Und wie kann ich dem Körper vermehrt Methylgruppen geben? Bin ich zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, wie vertrage ich Kaffee? Oder habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, eventuell eine Glutenintoleranz zu entwickeln? Wenn ja, sollte ich vielleicht Gluten in meiner Nahrung meiden? Ja, nein. Ja, und weil ich ja dann den Trigger setzen könnte, dass ich eventuell mal dann eine Glutenintoleranz entwickeln kann. Das heißt, das sind so zwei Paar Schuhe. Ich halte davon schon was, tatsächlich, weil man es ist Genetik, das macht man einmal, ja, ein Teil dieser SNPs. Man muss nicht immer alle auslesen, sondern man misst dann immer, je nachdem, was du halt wissen möchtest. Und dementsprechend, das hast du seit deiner Geburt. Und du kannst dann dementsprechend sagen, okay, ich habe die und die Enzyme, die daraus resultieren und ich kann meinen Körper hier unterstützen. Und das ist die eine Sache. Dann gibt es aber epigenetische Tests und das darf man nicht verwechseln mit genetischen Tests. Epigenetische Tests, die verändern sich. Es gibt da draußen im Moment vor allem epigenetische Tests zum biologischen Alter, die einfach dann sagen, okay, so und so alt bist du biologisch versus deinem kalendarischen Alter. Hier ist es aber so, dass ich von diesen Tests tatsächlich nicht mehr so viel halte, weil wir kriegen da einfach nur ein Alter. Jetzt mal angenommen, derjenige ist 40 kalendarisch und ist biologisch 45 und dann werden irgendwie allgemeine Lifestyle-Empfehlungen gegeben. Ja, wovon ich was halte, ist, dass man hier ein bisschen weitergeht, dass man sagt, okay, was kann ich denn hier personalisiert tun? Also ich messe meinetwegen dieses Alter, aber nicht nur das, ich messe die Telomerlänge, ich messe, inwieweit bestimmte Entzündungsgene an- oder ausgeschalten sind, weil Entzündung bedeutet auch Alterung. Ich schaue, wie stabil ist die DNA, das nennt man DNA-Stabilität, kann man messen. Und aus diesen Faktoren kann ich dann eine Art biologisches Alter verifizieren und kann personalisiert sagen, derjenige braucht wegen seiner DNA-Stabilität oder wegen seiner Telomerlänge vielleicht mehr aus der und der Ecke der Nahrung oder mehr und der Ecke Erholung und so weiter. Oder braucht mehr EGCG aus dem grünen Tee, ja, was man sieht, wo man weiß, dass die Telomere dadurch verlängert werden. Oder der braucht mehr Unterstützung, zum Beispiel die Entzündungsgene anders zu methylieren, also dass sie runtergefahren werden. Weil das ist interessant bei den Entzündungsgenen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn jemand eine Entzündung hat und man misst es im Blut, ja, wie IL-6 oder TNF-Alpha zum Beispiel, das sind so Werte, dann ist es ein Protein, was ich messe und das ist ja schon entstanden. Wenn ich aber dieses Gen, dem Gen sage, hey, das soll nicht so oft häufig abgelesen werden, dann entsteht dieses Protein schon gar nicht mehr. Also schon, aber weniger. Dann habe ich dementsprechend auch weniger Protein in meinem von diesem Zeug in meinem Blut. Das heißt, wenn ich dem Körper, der Zelle das Signal gebe, dieses Gen soll nicht mehr so häufig abgelesen werden, dann wird dieses Protein gar nicht mehr produziert oder weniger produziert. Ja, und das ist eigentlich so der Sinn dahinter. Und ich möchte sozusagen dem Körper die Signale geben von außen über Nahrung oder andere Dinge. Hey, reduziere mal deine Proteinlast runter. Du brauchst jetzt nicht so viel Entzündungsproteine produzieren, die dann den Körper in die Entzündung schicken. Genau, also kurzum, ich halte was von Gentests. Man muss das immer variieren, ja, was man misst. Und ich halte auch was von epigenetischen Tests. Aber da gibt es halt im Moment auch viel Schmarrn. Ja, und es gibt aber auch viele tolle Tests da draußen. Aber da muss man sich halt dann ein bisschen auskennen.
Ja, ich glaube, da musst du uns definitiv noch ein paar Links geben für die Shownotes, welche Adressen man da bestenfalls ansteuert. Ja. Ich glaube, das interessiert viele von unseren Zuhörerinnen. Jetzt würde ich sagen, haben wir einen ganz guten praktischen und theoretischen Rundumschlag gemacht, was das Thema oberflächlich auf jeden Fall schon mal angeht. Und ich würde sagen, in partiellen Teilen auch einen kleinen Deep Dive gemacht. Wenn noch Fragen bestehen, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben. Das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder gerne ansprechen hier in unserem Podcast. Jetzt möchte ich mich aber nochmal mit unserer Abschlussfrage an dich wenden. Und zwar, welche drei Lebensmittel, sagst du, kommen bei dir regelmäßig auf den Teller?
Finde ich eine schöne Frage. Und zwar, kennst du das Sprichwort, the apple, one apple a day keeps the doctor away? Und ich habe das erst vor ein paar Monaten eigentlich nochmal so begriffen, wie viele tolle Dinge eigentlich in so einem Apfel drin sind. Ja, welche Ballaststoffe, da ist Pektin drin, da sind aber auch Mineralien drin, da sind Vitamine drin und so weiter. Also ich esse echt gerne einen Apfel pro Tag. dann versuche ich viel Gemüse pro Tag zu essen, sehr bunt und einmal bis zweimal pro Woche tatsächlich Fisch. Kein Hochseefisch, sondern dann irgendwie Forelle oder irgendwie ein Saibling oder sowas. Ja, also wenn ich unterwegs bin, dann tendiere ich meistens dann zu Fisch, der irgendwo in der Nähe von diesem Restaurant sozusagen gezüchtet wurde. Da habe ich meistens eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei.
Verstehe, also quasi in die der Mittelmeer-Diät-Gedanke mit regionalem Ansatz. Macht auf jeden Fall Sinn, was auch Regionalität und Saisonalität angeht, ist die Nährstoffdichte meistens größer, was natürlich ganz logisch ist, denn was gerade aus dem Boden kommt und nicht ewig gelagert wurde oder eben verschifft wurde, kann natürlich noch mehr enthalten. Ja, Manuel, ich bedanke dich für deine Expertise. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder und können das ein oder andere Mal gemeinsam auf Social Media starten, denn das Wissen, das macht echt Spaß. Und ich würde sagen, man hat einiges mitgenommen in unseren jetzt fast 40 Minuten. Ne? Und ja, vielen, vielen Dank.
Danke euch für die Einladung und bis bald. Ciao, ciao.